Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info von Dienstag, den 30. August. Heute mit folgenden Themen. Sommerschmock in der Schweiz nimmt weiter zu, trotz vorbildlichem Kampf gegen Ozonbelastung. Dann Velo-Offensive im Liebefeld. Das Projekt Velafrika leistet Arbeitsmarktintegration für Geflüchtete in der Schweiz und gleichzeitig neue Mobilität in Afrika. Und immer mehr Studierende wollen Auslandssemester machen. Weil EU-Gelder fehlen, sind solche Programme jedoch viel teurer geworden. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Lydia Huckebrink.
Rabe Info.
Willkommen zu den Nachrichten, heute von und mit Katrin Hiss.
Gestern Abend demonstrierten rund 150 Menschen auf dem Bundesplatz friedlich für Solidarität mit Geflüchteten in Gomo. Kein Umstand könne es rechtfertigen, dass Menschen vor der Schweizer Grenze auf der Straße schlafen müssen, teilten die Organisatorinnen in einer Medienmitteilung mit. Seit Ende Juli campen in Como Geflüchtete in einem Park. HelferInnen machen dafür die Schweizer Grenzwacht verantwortlich, die laut ihren Aussagen willkürlich entscheidet, ob Refugees in der Schweiz Asyl beantragen dürfen oder nicht. Dass sich die Situation an der italienisch-schweizerischen Grenze wohl weiter verschärfen wird, das zeigen aktuelle Meldungen der italienischen Küstenwache. Rund 6.500 Menschen sind gestern aus Seenot gerettet worden. Die Geflüchteten waren in Booten zusammengedrängt von Libyen über das Mittelmeer Richtung Italien gefahren. Noch nie wurden an einem einzigen Tag so viele Schutzsuchende aus Seenot geborgen. Wegen der stabilen Wetterlage erwartet die Küstenwache, dass die Zahlen in den nächsten Tagen weiter ansteigen werden. Die meisten Geretteten stammen aus Westafrika oder dem Horn von Afrika. Der Präsident der Zentralasiatischen Republik Usbekistan, Islam Karimov, ist schwer erkrankt. Gestern wurde er mit Hirnblutungen ins Krankenhaus gebracht. Beobachter gehen davon aus, dass der 78 Jahre alte Autokrat im Sterben liegt. Karimov regiert Usbekistan seit 25 Jahren mit harter Hand. Die Opposition hat er ausgeschaltet, eine Nachfolge ist nicht geregelt. Usbekistan spielt im Afghanistan-Konflikt eine strategisch wichtige Rolle bei der Versorgung von NATO-SoldatInnen. Frankreich will die umstrittenen Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP abbrechen. Der zuständige Außenhandelsstaatssekretär Matthias Feckel sagte gestern gegenüber dem Radiosender RMC, dass Frankreich die EU-Kommission zum Stopp der Verhandlungen auffordern werde. Er begründete seine Skepsis mit der derzeitigen Einstellung der USA, wonach von US-amerikanischer Seite kaum auf die Vorschläge Europas eingegangen werde. Erst am Sonntag hatte der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel die TTIP-Verhandlungen als de facto gescheitert bezeichnet. Auch der SPD-Politiker begründete seine Einschätzung mit der unnachgiebigen Verhandlungslinie der USA. Anders sieht dies die zuständige EU-Kommission. Ein Sprecher machte deutlich, dass über den Fortgang der TTIP-Verhandlungen zuallererst sie und nicht einzelne europäische Regierungen entscheiden. Es werde weiter beraten, man hoffe noch dieses Jahr auf eine Einigung. Seit mehr als 3 Jahren verhandeln die US-Regierung und die EU-Kommission über ein umfassendes Freihandelsabkommen, das Handelsbarrieren senken und Normen bei Produkten und Verfahren angleichen soll. KritikerInnen fürchten um eine Verwässerung hiesiger Umwelt-, Lebensmittel- und sozialer Schutzstandards. Und zum Wetter? Am Abend und in der Nacht klart es weiter auf. Morgen Mittwoch wird es wieder sonnig und warm bei Temperaturen bis zu 27 Grad. Übermorgen Donnerstag könnte es sogar noch ein bisschen wärmer werden.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sobald es heiß wird, schnellen die Ozonwerte in der Luft wieder in die Höhe. Das Phänomen, auch bekannt als Sommersmog, ist für den Menschen äußerst gefährlich. Insbesondere Lungenfunktionen können vom schädlichen Ozon beeinträchtigt werden. Bei hoher Ozonbelastung sollte auf anstrengende Arbeit und Sport verzichtet werden. Seit den 80er Jahren hat sich die Schweiz erfolgreich bemüht, die Ozonbelastung zu senken. Die Stoffe, aus denen Ozon entsteht, Kohlenwasserstoffe und Stickoxide, konnten um bis zu 2/3 reduziert werden. Allerdings nützen die Maßnahmen der Schweiz immer weniger, weil global mehr Ozon entsteht. Wegen des Klimawandels könnte der Sommersmog auch hierzulande wieder zum Problem werden. Das zeigt ein Factsheet der Akademien der Wissenschaften der Schweiz. Christoph Hüglin hat an diesem Factsheet mitgearbeitet. Er arbeitet bei der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA. Michael Spahr wollte von ihm wissen, warum bedroht uns im Moment der Sommersmog?
Die Ozonbelastung ist sehr stark von Wetterverhältnissen abhängig. Jetzt letzte Woche hatten wir wunderbares Sommerwetter. Entsprechend ist die Ozonbildung und die Ozonkonzentration in unserer Luft angestiegen und die Grenzwerte wurden auch wieder überschritten.
In den letzten Jahren hat die Schweiz Fortschritte gemacht. Trotzdem droht jetzt ein neues Szenario, nämlich der globale Klimawandel. Was konkret passiert da?
Also zunächst zu den Erfolgen. Die Erfolge in der Bekämpfung des Sommersmog gehen ganz klar darauf zurück, dass die Vorläufer von Ozon, also Ozon wird in der Luft, in der Atmosphäre gebildet aus Stickoxiden und flüchtigen organischen Kohlenwasserstoffen. Und die Emissionen, also die Menge von diesen Verbindungen, die in die Atmosphäre freigesetzt wurden, sind in den vergangenen 20 Jahren massiv reduziert worden. Das führt zu weniger Ozonbildung. Mit dem Klimawandel müssen wir davon ausgehen, dass es mehr Sommertage gibt und das erhöht die Ozonbildung wieder und wirkt diesen Erfolgen, die die Luftreinhaltepolitik erreicht hat, entgegen.
Jetzt gibt es noch ein weiteres Phänomen, das eben auch mit dem Klimawandel zu tun hat, nämlich den Export der Industrie eigentlich nach Ostasien und nach Südostasien. Das scheint jetzt auch einen Einfluss auf den Sommersmog in der Schweiz zu haben.
In Ostasien zum Beispiel, Südostasien, werden große Mengen von Luftschadstoffen ausgestoßen. Und diese Luftschadstoffe, die können weiträumig verfrachtet werden und in Europa auch zur Ozonbildung beitragen.
Wie lässt sich das messen, dass Emissionen in Asien einen Einfluss haben auf das Klima oder eben konkret auf den Sommersmog hier in der Schweiz?
In der Schweiz lässt sich das nicht wirklich messen. Wir können aufgrund von unseren Messwerten nicht wirklich unterscheiden, welche Anteile kommen woher, welche Anteile werden lokal gebildet, welche Anteile werden großräumig verfrachtet. Die Erkenntnisse beruhen im Wesentlichen auf globalen Modellen, die nahelegen, dass Emissionen aus Südostasien auch in Europa zur Ozonbildung führen und spürbar zur Ozonbelastung beitragen.
Sommersmog ist mittlerweile ein globales Phänomen. Was in Asien passiert, kann eigentlich nur die internationale Klimapolitik beeinflussen. Gibt es trotzdem etwas, das die Schweiz machen kann, damit die Emissionen in diesen Schwellenländern in Ostasien und Südasien zurückgehen?
Ja, die Schweiz hat eine große Erfahrung mittlerweile auch im Bereich Emissionsreduktion. Und ich denke, diese Erfahrung kann die Schweiz nutzen und durch Know-how-Transfer diese Information in diesen Ländern auch diese Information zu vermitteln und dort versuchen, so beizutragen, dass die Emissionen von Luftschadstoffen und auch Klimagasen in diesen Regionen auch reduziert werden können.
Sagt Christoph Hüglin von der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA.
Rabe Info.
Schrauben und Löten als Einstieg in den Arbeitsmarkt. Das Projekt Velafrika der Fahrradwerkstatt Drahtesel im Liebefeld schafft berufliche Perspektiven. Menschen in schwierigen Lebensumständen erhalten Arbeits- und Ausbildungsplätze. Für viele geflüchtete Menschen, die neu in der Schweiz ankommen, ist die Eingliederung in den Arbeitsmarkt eine Herausforderung. Der unsichere Aufenthaltsstatus legt bürokratische Steine in den Weg. Dabei reichen die Sozialgelder den meisten nur knapp zum Überleben. Die Behörden verlangen aber die finanzielle Unabhängigkeit, möchten sich Zugezogene langfristig in der Schweiz niederlassen. Das Projekt Velafrika beschäftigt rund 20 Teilnehmer mit Fluchthintergrund. Sie basteln an alten, gespendeten Fahrrädern, um diese wieder flott zu machen. Die Velos werden anschließend verkauft. jedoch nicht in die Schweiz, sondern in ländliche Regionen in Subsahara-Afrika. Ich habe mir angeschaut, wie in Liebefeld aus alten Rädern doppelter Mehrwert geschöpft wird. Es herrscht reges Treiben in der Fahrradwerkstatt im Liebefeld. Wehlos, wohin man schaut. Vor dem Haus, hinterm Haus, in der Werkstatt. Die Stimmung ist entspannt. Das Radio läuft. Gespräche in Tigrinya, Dari, Deutsch. Etwa 10 Männer sind heute da. Sie schrauben und tüfteln an den alten Fahrrädern. So wie Ali.
Ich bin Ali, ich komme aus Afghanistan seit 7 Monaten. Ich bin hier in der Schweiz und ich war Ingenieur in Afghanistan. Jetzt ich arbeite als Velomechaniker in Velo Afrika. Wir reparieren die Velos von hier, von der Schweiz und schicken zu Afrika.
Das Arbeitsprogramm in der Velo-Werkstatt dauert in der Regel 6 Monate. Einige haben dann die Möglichkeit, ein Anschlussprogramm zu besuchen oder schaffen sogar den Sprung auf den regulären Arbeitsmarkt. Durch den Einsatz bei Velafrika haben die Teilnehmer die Chance, die Strukturen des Schweizer Arbeitsmarktes kennenzulernen und vor allem viel Deutsch zu sprechen. Trotzdem, für viele bleibt es schwierig, sich auf dem Schweizer Arbeitsmarkt zu behaupten.
Es gibt Teilnehmer, die sprechen verhältnismäßig gut Deutsch, die sind seit mehreren Jahren hier. Die haben auch überhaupt keine Probleme, sich an Arbeitsstrukturen zu halten, kommen dementsprechend immer pünktlich, melden sich ab im Falle einer Krankheit oder wenn sie nicht kommen können, aber haben trotzdem große Probleme, eine Arbeit zu finden. Und ich vermute, ein Teil ist einfach, ja, weil sie eben Flüchtlinge sind und weil in den Köpfen von manchen Menschen eben dahingehend Vorurteile bestehen.
Christopher Klein ist der Werkstattleiter von Velafrika. Er kennt die Probleme seiner Mitarbeiter. Er weiß auch, eine Arbeit zu haben, bedeutet den meisten mehr als Geld verdienen.
Viele sind einfach sehr froh, wenn sie ihrem Camp, wo sie wohnen, entkommen können. Weil ich glaube einfach, dass es nicht viel zu tun gibt. Das heißt halt immer warten. Warten. Man hat Gespräche und dann muss man wieder warten. Und dann gibt es einen Deutschkurs die Woche. Genau, und deswegen sind sie sehr froh und vor allem auch sehr motiviert, dass man ihnen hier einen Ort bietet, wo sie was machen können. Da gibt es teilweise dann Menschen, die kommen jeden Morgen 25 Kilometer mit dem Fahrrad, weil man ihnen eben hier eine Möglichkeit gibt, etwas zu tun.
Also, hey, dann machen wir erstmal das mit dem fertig. Und dann machen wir weiter. Noch was Interessantes? Noch was Interessantes ist, dass wir hier in der Werkstatt eben auch die sogenannten Budget-Velos zurecht machen. Das sind dann Velos, die im Drahtesel nur gekauft werden dürfen von Leuten, die von der Caritas oder vom Roten Kreuz eine Kostengutsprache haben. Genau. Und dementsprechend gibt es einige Teilnehmer, die für sich selbst dann Velos parat machen können. Das ist aber auch gut, weil sich der Arbeitsprozess dann ausdifferenziert und man eben nicht nur die Velos für Afrika immer demontiert, sondern auch einzelne Teilnehmer hat, wie zum Beispiel Ali, der dann jetzt die Velos wirklich perfekt parat macht für den Verkauf und eben auch darauf schaut, dass alles sauber ist.
Ali hat viel Verantwortung und ihm gefällt die Arbeit.
Ja, es ist sehr gut. Reparieren, Montagen und Demontagen.
Er macht den letzten Qualitätscheck. Er kontrolliert mit einer Liste, ob die reparierten Velos dem hohen Standard genügen. Dann werden sie im Drahtesel verkauft oder eben in die afrikanischen Partnerländer exportiert. Denn die afrikanische Wirtschaft mit zusätzlichem Gebrauchtwarenramsch aus Europa zu fluten, das möchte das Projekt nicht. Nikolai Räber, Projektkoordinator.
Wir legen wirklich Wert, dass wir gute Qualität an Velos zu unseren Partnern bringen und dementsprechend auch wirklich einen lokalen Mehrwert bieten.
Velafrika ist kein Wohltätigkeitsverein, sondern ein soziales Unternehmen. Die Velos werden nicht einfach verschenkt, sondern an die Partnerorganisationen in Afrika verkauft. Hier können die Endnutzer die Fahrräder dann erwerben. Genau wie Velafrika bieten auch die Partnerorganisationen Arbeitsplätze für junge Erwerbslose an. Vor Ort werden sie zu Velomechanikerinnen ausgebildet.
Das ist eigentlich auch ein langfristiges Ziel, dass man lokal eine Produktion aufbauen kann. Und darum stärken wir auch vermehrt das lokale Know-how von unseren Partnern, dass man das in Zukunft eigentlich erreichen kann.
Und den Nutzen eines Fahrrades sehe man gerade in den sehr ländlichen Regionen Afrikas sofort.
Schulen und Märkte erreichen, Spitäler besuchen, Wasser holen, Feuerholz sammeln. Diese Aufgaben seien meist mit kilometerlangen Fußmärschen verbunden.
Und wenn da einfach der Zugang zu einem schnellen Verkehrsmittel ermöglicht wird, wie das einfach auf vielen Ebenen einen riesen Fortschritt bildet. Das Velo ist 3 bis 4 Mal schneller, als wenn man zu Fuß geht. Man kann 3 bis 5 Mal mehr Güter laden. Man ist weniger physisch ausgelaugt, sage ich jetzt mal, von der täglichen Arbeit. Und in diesem Kontext bringt das natürlich einen riesen Vorteil im täglichen Alltag für die Familien. Und von daher ist eigentlich jedes Velo, das nach Afrika kommt, eine Erfolgsstory an sich.
Das sagt Nikolai Räber von Velafrika. Morgen Mittwoch, den 31. August, findet im Mattelade in der Berner Matte der nächste Sammelanlass für Gebrauchtvelos statt. Nähere Infos finden Sie unter www.velafrika.ch.
Rabe Info.
Morgen Mittwoch kommt es im Bundeshaus voraussichtlich zum großen Showdown. Dann diskutiert die nationalrätliche staatspolitische Kommission nämlich die Umsetzung der sogenannten Masseneinwanderungs- oder Abschottungsinitiative der SVP. Obwohl im Moment noch offen ist, ob die Schweiz wegen deren Umsetzung bald aus allen EU-Programmen herausfällt, sind schon jetzt die Konsequenzen spürbar. Zum Beispiel die Teilnahme am äußerst populären Studierendenaustauschprogramm Erasmus Plus. Diese Teilnahme kostet die Schweiz wegen fehlenden EU-Beiträgen viel mehr Geld als früher. Michael Spahr hat das Austauschprogramm genauer unter die Lupe genommen.
Ein Jahr lang an einer Universität im Ausland studieren, von dem träumen viele Studierende. Seit vielen Jahren gibt es Programme, die diesen Austausch fördern. Im Moment heißt das wichtigste europäische Programm Erasmus Plus. Die Schweiz ist dort nur noch mit einer Übergangslösung beteiligt, weil die EU sie aus dem Austauschprogramm warf, nachdem sie Ja zur SVP-Abschottungs- oder Masseneinwanderungsinitiative gesagt hatte. Koordiniert wird die Übergangslösung von Erasmus Plus von der Interkantonalen Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit. Gestern präsentierte diese die aktuellen Zahlen. 12% mehr, über 10.000 Austauschmobilitätsprojekte konnten dieses Jahr gefördert werden, erzählt Daniel Arber von der Stiftung.
Es zeigt, dass auch die Verunsicherung nach der Abstimmung im 2014 der Masseneinwanderungsinitiative, die ist überwunden. Man hat sich an diese Übergangslösung gewöhnt. Wir verzeichnen auf 3 Stufen, auf 3 Bildungsebenen eine höhere Nachfrage. Das ist bei den Hochschulen und dann bei der Erwachsenenbildung, allerdings auf tiefem Niveau ein Wachstum und in der außerschulischen Jugendarbeit.
Die Konsequenzen der SVP-Abschottungspolitik sind allerdings die Kosten. Ursprünglich bezahlte die Schweiz nur die Kosten der Studierenden, die ins Ausland gingen. Jetzt muss sie auch die Kosten berappen von Studierenden aus der EU, die in die Schweiz wollen. Würde sie sich weigern, fiele die Schweiz komplett aus dem Erasmus-Plus-Programm. Daniel Arber von der Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit würde es begrüßen, wenn diese Zusatzkosten bald wieder verschwinden würden.
Ja, man müsste mindestens nicht mehr für diesen Teil Geld aufwenden, sondern könnte andere Formen unterstützen oder andere Stufen, ich denke an die Schulstufe, wo die Budgets markant zurückgegangen sind oder auch zurückgenommen wurden aus diesem Grund, weil dann eben die Schweiz ein Programmland ist und aus Sicht eines anderen europäischen Landes dann die Ausbildungsstätte ihre Schülerinnen, Lernenden in ein Programmland, nämlich die Schweiz dann hypothetisch, wenn sie wieder dabei wäre, entsenden könnte und dann würde diese Finanzierung von anderen Ländern in die Schweiz würde nicht mehr bei der Schweiz liegen, sondern beim jeweiligen europäischen Land.
Trotz düsteren Aussichten, was die Zusammenarbeit mit der EU betrifft, sieht alles danach aus, als würde das beliebte Austauschprogramm auch nächstes Jahr weiter existieren. Allerdings wird dann eine neue Trägerschaft für die Übergangslösung zu Erasmus Plus bestimmt, erklärt Daniel Arber von der Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit, die im Moment das Projekt koordiniert.
Der Entscheid liegt sicher beim Bund, bei den verschiedenen Stellen beim Bund, die sich mit Austausch beschäftigen. Der Bedarf ist offensichtlich. Wir haben die Zunahmen auf Hochschulstufe, konnten dort etwas mehr Budget einsetzen und das wurde auch umgehend genutzt jetzt für das kommende akademische Jahr 16/17. Also davon können wir ausgehen, der Bedarf ist da und persönlich rechne ich auch damit, dass das Programm in der Art, wie man es jetzt kennt, fortgesetzt wird, aber der Entscheid liegt beim Bund.
Ob die EU je wieder mithilft, Auslandjahre von Studierenden in der Schweiz mitzuberappen, das hängt sehr stark davon ab, ob die offizielle Schweiz die komplette Abschottung von der EU will oder nicht. Sicher ist, die SVP-Abschottungspolitik, die in den nächsten Wochen und Monaten viel zu reden geben wird, kostet schon jetzt die Steuerzahlenden viel Geld.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Dienstag, 30. August auf Rabe. Auf unserer neuen Website rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen wieder, wie immer um 11, dann mit einem Talk über die unterschiedlichen Kommunikationsstrategien von Hillary Clinton und Donald Trump. Beigetragen zur heutigen Infosendung haben Michael Spahr und Katrin Hiss. Mein Name ist Lydia Huckebrink und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.